Herzlich willkommen zur vierten Folge des Mana-Entzug Podcast. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Wenn ihr diesen Podcast oder den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Abo, lasst einen Daumen nach oben da, liked, followt auf Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Apple Podcasts, überall, wo ihr meinen Content konsumiert. Das würde mich sehr freuen, das würde auch sehr viel helfen für mehr Reichweite. Teilt das auch gerne mit Freunden, die es vielleicht auch interessieren könnte. Dann möchte ich mich erstmal herzlich bedanken bei über 100 Downloads des Podcasts. Und wir haben inzwischen, oder beziehungsweise der Kanal Mana Entzug auf YouTube hat 9 Abonnenten und 65 Follower auf Instagram. Auf die letzte Folge habe ich die Frage gestellt, wie organisiert ihr eure Sammlung? Und da habe ich auch eine Antwort bekommen, und zwar von Daniel Fatarek. Ich sortiere meine nach 2 Kriterien. 1, meine Decks und Spielbares. Und das zweite eben eBay Kleinanzeigen. Ja, so kann man es natürlich auch machen. Die Karten einfach behalten, die man spielen will, die spielbar sind. Und den Rest einfach verkloppen auf eBay oder auf einer anderen Plattform wie Card Market. Einfach um die Sammlung ein bisschen kleiner zu halten. Als kleines Update noch zwischendurch, nachdem die Folge aufgenommen worden ist, ist die Abonnentenzahl von Mana-Entzug auf YouTube auf 10 Abonnenten hochgegangen. Juhu! Und es kam noch ein Kommentar dazu, und zwar von Nitro X Deluxe. Und zwar sagt er, ich unterteile tatsächlich nur zwischen Bulk, Common und den Rest. Der Rest wird dann in diesen großen Pappkartons nochmal unterteilt in den einzelnen Farben. Und die sind in Länder, Kreaturen, Proxys und alle anderen Karten nochmal mit Trenner unterteilt. Editionen und so weiter benötige ich nicht zur Orientierung. Ich habe aber auch eine eigene Unterteilung für mehrfarbig. Ja, man kann das auch ganz anders organisieren. Ich finde es auf jeden Fall spannend, wie ihr das so macht, weil das gibt auch natürlich noch weitere Ideen für andere, die vielleicht dem Podcast zuhören oder eben auch für mich selber, falls ich da noch Verbesserungen reinbringen kann. Das finde ich sehr schön. Falls dein Kommentar es nicht mehr in den Podcast geschafft hat, dann wird es einfach beim nächsten Mal vorgelesen. Also schön fleißig weiter kommentieren. Am Wochenende war ich auch auf Pre-Release von den Krieg der Brüder, dem neuen Set, worum es jetzt auch geht. Und hatte da die beiden Decks gepostet, die wir vom Two-Headed Giant Pre-Release gebaut hatten. Und da hatte ich auch einen Kommentar, und zwar von Neochronomicon. Und zwar Pre-Release ist bei mir aufgefallen. Nochmal von vorne. Pre-Release ist bei mir ausgefallen, weil ein Kumpel abgesprungen ist. Bin ich auch nicht hin, wäre auch mein erstes gewesen. Das Set sagt mir auch nicht so zu. Ich habe mir jetzt ein paar einzelne Karten bestellt und mach's Event dann beim nächsten Set vielleicht mit. Ich war auch erst 2-mal bei Friday Night Magic, verkrieche mich noch sehr im Küchentisch Magic. Kann ich sehr gut verstehen. Am Anfang ist es immer ein bisschen Überwindung mit dabei, vor allem bei diesen Pre-Release-Events, wo man noch gar keine Ahnung hat, wie die Karten spielen. Aber es hängt auch immer sehr, sehr viel von Glück ab, was man so zieht. Also ich habe auch schon erfahrene Spieler gesehen, die nicht so gut abschneiden konnten, einfach weil sie keine guten Karten gezogen haben. Das muss gar nicht heißen, dass man das Deck vielleicht nicht unbedingt gut gebaut hat. Vielen Dank für die Kommentare. Wenn ihr weitere schreibt, werde ich sie versuchen, in der nächsten Episode einzubauen. Heute soll es aber um das Thema gehen, die Top 10 Karten aus Krieg der Brüder aus dem neuen Set Brothers War. Und bevor wir so ein bisschen einsteigen in die 10 Karten, will ich mal ein bisschen weiter ausholen heute zum Podcast, und zwar erstmal auf die Mechaniken des Sets eingehen. Es gibt nämlich zwei neue, sag ich mal, Mechaniken und auch wiederkehrende Mechaniken. Und bevor wir da ein bisschen weiter reingehen, will ich darauf ein bisschen eingehen. Und zwar gibt es eine Mechanik, die heißt Prototyp. Und Prototyp ist eine neue Fähigkeit von manchen Artefaktkreaturen, die die Maschinen des Krieges in 2 ganz unterschiedliche Stadien ihrer Entwicklung darstellen. Also quasi ein Prototyp ist eine quasi Vorkonstruktion der Kreatur. Und man kann sie aber auch für die normalen Kosten zaubern, und dann hat man eben die große Kreatur. Und da gibt es zum Beispiel den Phyrexianischen Fleischfresser, Kostet 7, ist eine Artefaktkreatur, Phyrexianer Wurm, hat 7,5 und die Fähigkeit bedrohlich, Lebensverknüpfung und Abwehr. Lebenspunkte in Höhe der Stärke des phyrexianischen Fleischfressers bezahlen. Genau, das heißt, wenn ein Ziel von Zaubern oder Fähigkeiten wird, die eure Gegner kontrollieren, müssen sie in dem Fall, wenn er so stark ist, 7 Leben bezahlen. Und man kann ihn eben auch für Prototyp bezahlen. Das heißt, du kannst diesen Zauberspruch mit anderen Mana-Kosten, Farben und anderer Größe wirken. Er behält seine Fähigkeiten und Typen. Und das wäre dann für ein farbloses und 2 schwarze. Und dadurch wäre er eine 3-3-Kreatur, hätte eben immer noch bedrohlich Lebensverknüpfung und eben diese Abwehrfähigkeit. Und in dem Fall wären das dann eben 3 Leben, die man bezahlen muss, wenn er Ziel wird von Zaubern oder Fähigkeiten, die die Gegner kontrollieren. Und als nächstes gibt es eine Mechanik, die nennt sich Kraftstein-Spielstein. Ich finde das lustig, wie es im Deutschen sich einfach reimt und ein bisschen übertrieben lang ist, aber im Englischen heißt es Powerstone-Token. Und ein Kraftstein ist eben ein Spielstein-Artefakt-Kraftstein und man kann ihn tappen und erzeuge ein farbloses Mana. Dieses Mana kann nicht ausgegeben werden, um einen Nicht-Artefakt-Zauberspruch zu wirken. Das hört sich erstmal sehr plausibel und einfach an. Ich war ja auf Pre-Release und ich kann sagen, es ist ein bisschen verwirrend für manche Spieler, weil es nicht gerade intuitiv ist. Man kann quasi auch Fähigkeiten aktivieren oder irgendwelche anderen Kosten bezahlen. Zum Beispiel könnte man damit auch Rhystic Study bezahlen, weil das eben eine ausgelöste Fähigkeit ist und die kann man eben bezahlen mit dem Kraftstein. Man kann aber keine Kreatur, keine Verzauberung, Planeswalker oder so spielen oder keine Spontanzauber, Hexerei, also alles, was nicht ein Artefakt ist. Und diese doppelte Verneinung hat zu mehr Verwirrung geführt, als es ursprünglich gedacht hatte. Teilweise auch zu Spielfehlern, die daraus resultiert haben, aber ja, man muss halt die Karte genau lesen und gegebenenfalls halt einfach ein bisschen verinnerlichen, damit man da besser vorankommt. Eine weitere Fähigkeit, die wiederkehrend war, ist Exhumieren. Die es auf Englisch hören, Unearth ist die Fähigkeit. Und da gab es zum Beispiel eine Kreatur, die heißt Ashnots Ernter. Kostet 2 farblos, Artefaktkreatur, Konstrukt, hat 3-1 und hat immer, wenn Ashnots Ernte angreift, schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Und dann eben Exhumieren für ein farbloses, ein schwarzes. Sagt dann, bringe diese Karte aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Sie erhält Eile, schicke sie zu Beginn des nächsten Endsegments oder, falls sie das Spiel verlassen würde, ins Exil. Spiele Exhumieren wie eine Hexerei. Also man kann die Kreatur oder die Karte eben aus dem Friedhof wirken und in dem Zug nutzen. Solange es noch nicht der Endstep ist, also das Endsegment, wo man das dann ins Exil schicken muss. Und eine letzte Fähigkeit, die zurückgekommen ist, da gab es aber nicht viele von, ist Verschmelzen oder Meld. Und das geht im Prinzip darum, dass man 2 Karten hat, die zusammen eine große Karte ergeben können. Und zwar beispielsweise gibt es in einem Set der Ursa Fürst Protektor für ein farblos blau-weiß, eine legendäre Kreatur, Mensch Handwerker, sehr viel Text, 2-4 und sagt Artefaktzauber, Spontanzauber und Hexereien, die du wirkst, kosten beim Wirken 1 weniger und für 7 Mana kann man ihn aktivieren. Falls du Ursa Fürst Protektor und ein Artefakt namens Machtstein und Schwächestein besitzt, unkontrollierst. Schicke beide ins Exil und verschmilz sie dann zu Ursa, dem Planeswalker. Aktiviere diese Fähigkeit wie eine Hexerei. Und eben diese Karte, worum es geht, ist eben Machtstein und Schwächestein, kostet 5 Mana, legendäres Artefakt Kraftstein und sagt, wenn Machtstein und Schwächestein ins Spiel kommen, bestimme eines, entweder ziehe 2 Karten oder eine Kreatur deiner Wahl erhält -5/-5 bis zum Ende des Zuges. Und dann kann man das noch tappen und 2 farblose erzeugen und eben wie diese Kraftstein-Spielsteine auch, dieses Mana kann nicht ausgegeben werden, um nicht Artefakt-Zaubersprüche zu wirken. Ja, und wenn man diese dann eben dann verschmilzt, dann werden beide Teile umgedreht und man bekommt Ursa der Planeswalker, legendärer Planeswalker Ursa, hat 7 Loyalitätsmarken zum Start und sagt, du kannst 2-mal pro Zug Loyalitätsfähigkeiten von Ursa, dem Planeswalker, aktivieren, anstatt nur einmal. Und dann hat das 5 Fähigkeiten. Ich versuche schnell drüber zu gehen. Die plus 2 sagt, Artefaktzauber, Spontanzauber und Hexereien, die du in diesem Zug wirkst, kosten beim Wirken 2 weniger. Du erhältst 2 Lebenspunkte dazu. Plus 1, ziehe 2 Karten, wirf dann eine Karte ab. Für 0, erzeuge 2 1-1 farblose Soldat-Artefakt-Kreaturspielsteine. Minus 3, schicke eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, ins Exil. Und minus 10, Artefakte und Planeswalker, die du kontrollierst, erhalten Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Zerstöre alle bleibenden Karten, die keine Länder sind. Genau, das ist diese Verschmelzen-Mechanik. Ich finde die für Commander nur so semi-interessant. Man könnte sich natürlich ein Deck bauen, das sich um den Ursa zum Beispiel drum entwickelt und den Machtstein dann eben im Deck spielt, den Machtstein, den Schwächestein. Und dann irgendwann versucht vielleicht diese Verschmelzmechanik durchzuführen. Aber man muss dann wahrscheinlich dafür sehr viele Karten spielen, um sich Artefakte raussuchen zu können aus der Bibliothek. Und dadurch wird es dann wieder ein bisschen stärker, das Deck. Und ja, fand ich jetzt nicht so spannend, die Mechanik. Dann, was ich nicht vergessen möchte, aber was ich auch noch als erwähnenswert finde oder empfinde, sind, dass in diesem Set Universes Beyond Karten auftauchen. Und zwar nur in Set- und Collector-Boostern. Und zwar sind das Transformer. Genau, es gibt Transformer, das hat sich ja mit Sicherheit schon rumgesprochen. Und ich will nur auf die Mechaniken eingehen. Also die gibt es eben, gibt es eben neue Mechaniken, die es vorher so noch nicht gab, teilweise kombiniert mit alten. Und ich würde das mal kurz zeigen am Beispiel von der Karte Optimus Prime, der Held. Es kostet 3 Blau, Rot und Weiß, also 6. Und ist eine legendäre Artefaktkreatur, Roboter, 4-8. Und da kommt gleich die erste Mechanik schon aufgeführt, die Power der Verwandlung. 2, also kostet 2 Blau, Rot und Weiß. Und sagt, du kannst diese Karte konvertiert für 2 Blau, Rot, Weiß wirken. Genau, konvertieren ist eine Schlüsselwortaktion, die bewirkt, dass eine doppelseitige Karte umgedreht wird, sodass die andere Seite aufgedeckt liegt. Das entspricht der Transformieren-Aktion, die andere doppelseitige Karten eben auch verwenden. Dann hat es noch die Fähigkeit auf der Vorderseite, sagt, zu Beginn jedes Endsegments wendest du Kräftigung 1 an, das heißt, lege eine 1-1-Marke auf eine Kreatur mit der niedrigsten Widerstandskraft unter den Kreaturen, die du kontrollierst. Genau. Und wenn Optimus Prime stirbt, bringe ihn konvertiert unter der Kontrolle seines Besitzers ins Spiel zurück. Dann eben die konvertierte Seite, sagt Optimus Prime, Anführer der Autobots, ist ein legendäres Artefakt, Fahrzeug 6-8. Und da kommt gleich die zweite Mechanik, heißt lebendes Metall. Solange es dein Zug ist, ist dieses Fahrzeug auch eine Kreatur. Ja, also lebendes Metall ist eine statische Fähigkeit, die bewirkt, dass die Fahrzeuge Kreaturen sind, solange es dein Zug ist. Sie können also in deinem Zug angreifen und dann in den Zügen deiner Gegner passiv bleiben, indem sie wieder zu Artefakten werden. Genau, hat dann eben noch verursacht Trampelschaden. Immer wenn du angreifst, wende Kräftigung 2 an. Die dafür bestimmte Kreatur verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Wenn jene Kreatur einem Spieler in diesem Zug Kampfschaden zufügt, konvertiere Optimus Prime. Genau, und dann geht das eben zurück. Und dann gibt es eben noch, ja, also gibt es nichts mehr dazu zu sagen. Es sind ein paar Karten von Transformers Universe. Wenn ihn das interessiert, kann sich die natürlich alle noch anschauen. Ich fand es jetzt nicht ganz so spannend, auch weil sie jetzt nicht so unheimlich, ja, meinem Spielstil entsprechen. Aber kann natürlich für Fans des Franchises ziemlich spannend sein. Ja, als nächstes habe ich noch einen kleinen Part, wo ich weitere Gedanken zu diesem Set teilen möchte, die eher so Richtung der MTG Finance Richtung gehen. Zum Beispiel Verkauf der ganzen Produkte sind, also von Krieg der Brüder ist schon möglich zum Pre-Release. Also die ganzen Stores, die ganzen Local Game Stores, wie jetzt Ultra Comics in Nürnberg oder wo auch immer, die können die ihre Produkte quasi komplett verkaufen. Es ging vorher immer, dass man die Draft Displays kaufen konnte beim Pre-Release schon, aber vielmehr noch nicht. Jetzt kann man quasi Collector Booster, Set Booster, Jumpstart, Commander Decks, quasi alles kaufen. Ich habe mir natürlich zuerst gefragt, warum nennt man das Ganze noch Pre-Release, wenn man es eh schon alles kaufen kann, ist es doch eigentlich ein Release. Und da ist mir ein Punkt aufgefallen, der jetzt für den europäischen Markt nicht so relevant ist. Und zwar, aber für den Amerikanischen sehr relevant ist. Und zwar Amazon in den USA zumindest, von dem, was ich so auf Reddit lese, bietet schon häufig Produkte von Magic an, die teilweise den Wert auf größeren Plattformen, wie jetzt beispielsweise TCG Player, was ein Äquivalent zu Card Market ungefähr sein kann, deutlich günstiger anbieten kann, teilweise für richtig krassen Discount verkaufen. Und an der Stelle ist natürlich praktisch für, wenn die Shops quasi ihre ganzen Produkte schon zum Pre-Release verkaufen können. Erstens, die Leute, die zum Pre-Release gehen, können sich gleich das kaufen, was sie eh kaufen wollten. Vielleicht zahlen sie dann auch noch ein bisschen mehr als bei anderen Händlern, weil sie sagen, ich will es unterstützen, aber ich bin eh gerade da und kann gerade nicht nochmal ein, zwei Wochen später fahren, um mir dann den Rest zu holen. Ich denke, das könnte ein Game-Changer sein, zumindest jetzt im aktuellen Marktumfeld, dass zumindest die ganzen Geschäfte das schon verkaufen dürfen, weil Amazon darf es eben nicht. Also die können erst zum Release die Sachen verschicken, alle anderen Local Game Stores, die VPN oder VPN Premium Stores sind, also quasi direkt mit Wizards verpartnert sind, ich kenne mich da nicht hundertprozentig aus, können das eben halt eine Woche vorher schon verkaufen. Dann als nächstes gibt es in diesem Set ganz viele Retro-Rahmen-Artefakte, das heißt quasi mit dem alten Rahmen von Magic-Karten. Ich habe das noch nicht gespielt, das Spiel, als diese alten Rahmen noch aktuell waren. Aber es gibt viele Menschen oder viele Leute, die sagen, das ist für die Nostalgie und deswegen ist es sehr hoch gehypt worden. Meine Gedanken dazu sind, dass diese Artefakte was Gutes sind für Commander-Spiele und vor allem für Karten, die jetzt relativ teuer sind aktuell. Denn also es werden auf jeden Fall Karten neu gedruckt. Und es gibt insgesamt 63 dieser Retro-Artefakte. Es gibt davon, es sind 18 nicht ganz so häufige, 30 seltene und 15 sagenhaft seltene. Das heißt aber trotzdem, ein paar der Karten wurden von der Seltenheit heraufgestuft. Manche, ich weiß nicht, ob sie runtergestuft worden sind, auf jeden Fall gibt es halt einige gute Karten, die wirklich, wirklich gut sind, dass sie jetzt in ihren Reprint erhalten, zum Beispiel Mishras Brosche oder viele andere. Vergleichen kann man das so ein bisschen mit Strixhaven, da gab es das Mystical Archive, wo auch im Prinzip ein Kartenslot extra war, auch in den Draftboostern, wo man Karten, Spontanzauberhexereien aus der Geschichte von Magic ziehen konnte, die aber jetzt nicht direkt im Set mit drin waren. Das heißt, die waren eben auch nicht relevant fürs Standard, also für das Format Standard, weil die Karten da nicht, zum Teil eben nicht legal waren. Und was ich habe dann mal ein bisschen geschaut oder beziehungsweise recherchiert, man kann in einem Draftbooster zieht man mindestens einen Retro-Rahmen-Artefakt, vielleicht sogar zwei, in dem Vollslot kann man noch einziehen. In den Setboostern kann man 1 bis 4 Retro-Rahmen-Artefakte ziehen, also eine garantiert. Und in Collector-Boostern zieht man mindestens 3 Retro-Frame-Artefakte, also Rahmen-Artefakte, bis zu 4 zieht man da sogar. Das heißt, die Anzahl ist sehr, sehr hoch an diesen Artefaktkarten und der Unterschied zu Strixhaven ist, dass es halt alles in der Sprache sind, indem man eben die Booster kauft. Bis auf eine Ausnahme, das ist wieder ein Unterschied, es gibt sozusagen die serialisierten Karten von diesen Artefakten, das heißt, die sind in einem Rainbow Foil, ein anderes Foiling, das schaut mal ein bisschen schicker aus, und sind nummeriert von 1 bis 500. Davon gibt es quasi von jedem von diesen Artefakten gibt es eine einzige, die dann zum Beispiel 50 von 500 draufstehen hat. Und dann gibt es noch eben, ja, genau, das ist so der Hauptunterschied eben, dass man halt alle auf den gleichen Sprachen hatten. Ich denke mir, dadurch wird der Preis signifikant runtergehen. Ich denke, es ist auch teilweise schon runtergegangen. Ich freue mich dann teilweise bei Reprints wie Unwinding Clock, die war schon sehr teuer geworden und würde jetzt erstmal vom Preis her gut fallen. Zumal auch noch hinzukommt, dass nicht jeder Spieler diese Retro-Rahmen-Artefakte mag. Das heißt natürlich, dass dann da auch wieder ein bisschen mehr Angebot sein kann, weil es gibt nämlich noch eine besondere Kartenform, die man ziehen kann, und zwar diese Transformer-Karten haben noch eine Shattered-Glass-Variante, also zerschlagene Glas-Variante, die auch nochmal seltener ist. Und wenn man die in Foil ziehen sollte, dann hat man quasi den Jackpot. Die Karten sind so selten wie diese eine Karte aus Kamigawa. Also man zieht die in weniger als 1% der Boostern. Und Ja, wenn ein Booster schon 25 bis 30 Euro kostet, kann man sich ja selber ausrechnen, wie teuer solche Karten sein werden. Genau. Was ich auch noch als Gedanken dazu hatte, wenn man Standardspieler wäre, ich glaube, davon gibt es nicht mehr viele, die das zumindest in Papier spielen, sind Collector Booster von Krieg der Brüder wahrscheinlich nicht die beste Wahl, denn mindestens ein Drittel der Karten sind eben nicht standardlegal. Das heißt, man zieht ein Drittel der Karten, die man eh nicht spielen kann. Also nicht zu empfehlen. Bevor ich dann jetzt gleich weiterkomme, ich weiß, heute wird es wahrscheinlich eine etwas längere Folge, will ich nochmal darauf eingehen, was ich als Falle erachte. Weil es wurden viele Karten gespoilert. Bevor ich auf die Top 10 gehe, gehe ich auf eine Karte ein, die ich sage, die wurde relativ häufig, also viel besprochen in Reddit und auch gehypt, aber ich finde sie gar nicht so gut, ehrlich gesagt. Und zwar handelt es sich hier um Schülerin von Kaelus Nin, kostet 4 farblos, ein weißes, Kreatur, Mensch, Zauberer, hat 3/4 und hat, wenn die Schülerin von Kaelus Nin ins Spiel kommt, bestimmt jeder Spieler, beginnend mit dir, bis zu 5 bleibende Karten, die er kontrolliert, außer der Schülerin von Kaelus Nin, außer der Schülerin von Kaelus Nin, destabilisieren sich alle bleibenden Karten, die nicht auf diese Weise bestimmt wurden. Bleibende Karten können sich nicht stabilisieren. Genau. Das heißt, man spielt diese Kreatur, jeder wählt sich 5 Karten aus, die liegen, und der Rest geht weg und können nicht. Diese können eben nicht Ziele von Zauber sein, die werden so, als ob sie werden nicht beachtet in dem Sinne. Dann habe ich öfter noch die Diskussion gesehen, naja, es gibt eine sehr, sehr starke Karte in Weiß, eine der besten, sag ich mal, Schutzzauber. Und zwar heißt es Teferis Schutzbann, kostet 2 farblos und ein weißes, ein Spontanzauber. Und bis zu deinem nächsten Zug kann sich dein Lebenspunktestand nicht ändern und du erhältst Schutz vor allem. Alle bleibenden Karten, die du kontrollierst, destabilisieren sich. Das heißt, während sie destabilisiert sind, werden sie behandelt, als würden sie nicht existieren. Bevor du während deines Entap-Segments enttappst, stabilisieren sie sich wieder. Schicke Teferis Schutzbann ins Exil. Naja, und wenn jetzt jemand beispielsweise Teferis Schutzbann spielt und jemand spielt daraufhin Schülerin von Kaelus Nin in seinen Zug, dann bleibt sein Board, also alle seine Karten bleiben weg, weil sie können nicht wieder stabilisieren, solange die Schülerin liegt. Das heißt, man hat keine Länder, man hat keine Kreaturen, man hat keine Artefakte, man hat nichts. Ich kann mir vorstellen, dass das einmal lustig ist. Und ich komme jetzt dazu, warum ich die Karte Schülerin von Kaelus nicht so cool finde. Das Problem ist nämlich, man spielt diese Karte vielleicht in seinem eigenen Zug. 5 Mana ist nicht wenig. Man kann das vielleicht, spielt man das sogar gleich in Zug 5 oder wann auch immer. Problem ist nur, wenn jemand im Endstep vom vorigen Spieler die Schülerin von Kaelus zerstört, ist der Spieler am höchsten Vorteil, weil er bekommt alle Karten in seinem eben wieder zurück, kann dann quasi alles spielen, während alle anderen beschränkt sind in deren Ressourcen. Deswegen finde ich die Karte nicht so gut. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Schreibt es mir vielleicht gerne in die Kommentare. Ich kann mir vorstellen, dass die nicht cool ist. Wenn man die zum ersten Mal spielt, denkt man vielleicht noch, ach, jetzt kann ich hier den stärksten Spieler hier erstmal ausbremsen und dann hat der stärkste Spieler vielleicht noch 0 Mana zerstöre die Kreatur-Spell und er freut sich daran, dass er der Einzige ist, der noch viel liegen hat. Dann als nächstes noch ein kleiner Punkt, und zwar wollte ich den coolsten Commander vorstellen, also die legendäre Kreatur, die neu dazugekommen ist durch Brothers, Krieg der Brüder, die ich mir vorstellen könnte zu bauen und die ich spannend war und gegen die ich auch schon spielen konnte am Pre-Release-Tag. Und da war sie genauso garstig, wie ich sie mir vorgestellt hatte. Und zwar geht es um Mishra, Zähmer von Mag Fava. Kostet 3 schwarz und rot, eine legendäre Kreatur, Mensch, Handwerker, hat 4/4 und sagt, bleibende Karten, die du kontrollierst, haben Abwehr, eine bleibende Karte opfern. Das ist übel. Und als nächstes noch, jede Artefaktkarte in deinem Friedhof hat Exhumieren für 1, schwarz und rot. Genau, das heißt, man kann sie dann eben ein Artefakt wieder zurückholen und am Ende des Zuges muss man sie spätestens ins Exil schicken oder wenn sie vorher schon das Spiel verlassen würde. Warum die so garstig ist? Natürlich, man muss eine Karte opfern und wir hatten die Erfahrung auf dem Two-Headed Giant Pre-Release gemacht, dass der Gegner noch eine andere Karte hatte, die hieß Flinkfußstiefel für 2 farblos, Artefaktausrüstung und sagt, die ausgerüstete Kreatur hat Fluchsicherheit und Eile. Kostet Ausrüsten 1. Ja, und diese Stiefel waren eben an Mishra equipped. Ja, und das ist natürlich sehr übel, wenn man erstmal eine Karte opfern muss, um die Stiefel wegzubekommen, weil man Mishra nicht als Ziel haben kann. Und danach nochmal eine Karte opfern muss, um Mishra zu entfernen. Finde ich sehr witzig. Um jetzt einen kleinen Überblick zu geben, in welche Richtung ich gehen würde mit dem Deck. Ich würde versuchen, viele Karten in den Friedhof zu bekommen. Da würde ich eine Karte spielen, die ich schon mal erwähnt habe in einem der früheren Podcasts. Und zwar Treuloses Plündern für ein rotes, eine Hexerei. Sagt, ziehe zwei Karten und wirf dann zwei Karten ab. Und hat eben Rückblende für zwei und rot. Das heißt, du kannst diese Karte aus deinem Friedhof für ihre Rückblendekosten wirken. Schicke sie danach ins Exil. Damit kann man dann beispielsweise ein richtig großes Artefakt zurückholen für relativ wenig Mana. Da gibt es zum Beispiel auch eine neue Karte in Krieg der Brüder, die ziemlich stark ist. Und zwar heißt das Portal nach Phyrexia, kostet 9 farblos, ist ein Artefakt. Und sagt, wenn das Portal nach Phyrexia ins Spiel kommt, opfert jeder Gegner 3 Kreaturen. Autsch. Und zu Beginn deines Versorgungssegmentes bringst du eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus einem Friedhof unter deine Kontrolle ins Spiel. Sie ist zusätzlich zu ihren anderen Typen ein Phyrexianer. Hört sich auf jeden Fall übel an. Spielt sich auch genauso übel. Wir haben das auch erlebt, gegen diese Karte zu spielen. 3 Kreaturen zu opfern ist kein Witz. Pro Gegner. Aber um jetzt damit an aufzuhören und in den eigentlichen Part des Podcasts reinzugehen, und zwar die Top 10 Karten aus Krieg der Brüder, für die ich persönlich am besten finde oder beziehungsweise die vielleicht noch so ein bisschen unter dem Radar schwirren und vielleicht noch stärker werden können, aber auf jeden Fall interessante Karten. Und zwar auf Platz 10 habe ich den Wundersamer Schmelztiegel. Kostet 7 Mana, ist ein Artefakt und sagt, bleibende Karten, die du kontrollierst, haben Abwehr 2. Und sagt, zu Beginn deines Endsegments millst du 2 Karten. Schicke dann eine per Zufall bestimmte Nicht-Landkarte aus deinem Friedhof ins Exil. Kopiere sie. Du kannst die Kopie wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Das heißt, eine auf diese Weise gewirkte bleibende Karte-Zauberspruch wird zu einem Spielstein. Warum ich diese Karte so spannend finde oder so gut finde, ist, erstens mal gibt es allen Kreaturen Abwehr 2, was so ein bisschen Richtung Fluchsicherheit geht. Vor allem, weil es ja alle Karten betrifft. Es betrifft ja nicht nur Artefakte oder Kreaturen, es betrifft ja auch Planeswalker oder Verzauberungen oder auch Länder. Also es betrifft alles. Finde ich ziemlich gut. Kann man auch in jedem Deck spielen, einfach weil es farblos ist. Und diese zweite Fähigkeit macht direkt im gleichen Zug, wo man eben noch diese Karte spielt, noch was Signifikantes. Also man kann eben aus dem Friedhof, also man mildt eben diese 2 Karten, legt die in den Friedhof und dann kann man eine Karte aus dem Friedhof per Zufall zwar, aber man kann sie spielen, ohne die Mana-Kosten zu zahlen. Das heißt, es kostet keine weitere Ressource, sag ich mal. Und die finde ich ziemlich gut auf jeden Fall. Also die kann man sich bestimmt in vielen Decks einfach reinpacken. Als nächstes haben wir auf Platz 9 den Stab der Titanier. Ist für 2 Mana eine Artefakt-Ausrüstung und sagt, die ausgerüstete Kreatur erhält +X/+X. Wobei X gleich der Anzahl an Wäldern ist, die du kontrollierst. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, erzeuge einen 1-1 grünen Wald-Triade-Landkreaturspielstein. Ich liebe die deutsche Sprache. Er ist von Einsatzverzögerung betroffen. Und Ausrüsten 3. Also man macht damit eine 1-1 Kreatur, die ein Wald ist. Das heißt, sie kann eben für grün tappen, aber auch erst im Darauffolgenden, also wenn man mit ihr enttappt, da sie Einsatzverzögerung hat, ja klar. Generell finde ich die Karte sehr spannend für Land, wie heißt das, Landfall-Decks. Also Decks, die darauf Wert legen, dass Länder ins Spielfeld kommen. Ich habe auch schon Diskussionen darüber gesehen, dass diese Karte natürlich auch in Decks gut sein kann, die generell wenig Zugriff auf mehr Mana haben, also viel Ramp, wie zum Beispiel eben Weiß oder Rot spielt. Ja gut, mit Rot hat man inzwischen schon Artefakte wie Treasures, aber zumindest zum Beispiel in Weiß hat man vielleicht noch ein bisschen Probleme damit. Da könnte man sie spielen, aber ich fände sie eigentlich hauptsächlich interessant in Landfall-Decks eben, wo irgendwas getriggert wird, durch wenn Länder ins Spielfeld kommen, weil es eben auch ein Land ist. Und da gibt es zum Beispiel Omnath, der Sammelpunkt der Turbulenz, kostet 1 grün, blau, rot, ist legendäre Kreatur, Elementarwesen 3-3, Wenn Omnath, der Sammelpunkt der Turbulenz, ins Spiel kommt, fügt er einem Ziel deiner Wahl so viele Schadenspunkte zu, wie du Elementarwesen kontrollierst. Und immer wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine 1-1-Marke auf ein Elementarwesen deiner Wahl, das du kontrollierst. Falls du 8 oder mehr Länder kontrollierst, ziehe eine Karte. Naja, und man kann damit zumindest im späteren Spielverlauf immer eine Karte ziehen. Also es macht auf jeden Fall Sinn, diese Ausrüstung spielen zu können in dem Deck. Für andere Decks, die jetzt darauf aus sind, wie jetzt beispielsweise, wenn man sagt, man hat ein weißes Equipment-Deck, dann wird sich das wahrscheinlich nicht so gut anbieten. Man müsste vielleicht auch noch irgendwie, wenn man jetzt nicht Landfallmechanik spielt, vielleicht auch noch irgendwie schauen. Oder Landung, heißt es Landung? Ja, ich werde es nachher noch wissen. je nachdem, wenn man viel mit Spielsteinen macht, dann kann das natürlich auch ganz gut sein. Aber ich würde wahrscheinlich trotzdem in einem Equipment-Deck zu Schwert der Animistin zum Beispiel tendieren, für 2 Mana ein legendäres Artefakt-Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur erhält +1/+1. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, kannst du deine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen und danach mischen und hat Ausrüsten 2. Das würde ich dann wahrscheinlich eher noch bevorzugen. Aber eben in so Landungsdecks, ja, Landungsdecks heißt, Landfall heißt es im Englischen, genau, Landungsdecks macht das natürlich ein bisschen mehr Sinn. Und Nummer 8 ist dann im Prinzip auch so ein bisschen in die Landungsgeschichte reingewirkt. Und zwar heißt die Karte, ist eine Mythic. Erweckung der Wälder, kostet X und grün-grün, Hexerei und erzeuge X11 grüne Waldtriade Landkreaturspielsteine. Sie sind von Einsatzverzögerung betroffen. Also im Prinzip ähnlich, also man zahlt einfach für X Mana, kriegt so viele Spielsteinkopien, also Spielsteine. Und das sind alles Länder. Und wenn man damit eben viel triggern kann, kann man natürlich auch viel Schaden anrichten. Man kann auch natürlich daraus einen Wettstreit machen. Wenn man viel, viel Mana schon dafür ausgeben kann, kann man vielleicht die Gegner gleich mit Mill töten. Wie zum Beispiel mit der Ruinenkrabbe. Die kostet ein blaues. Das ist eine Kreaturkrabbe und hat 0-3 und Landung. Und sagt immer, wenn ein Land unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, millt jeder Gegner 3 Karten. Genau, macht man vielleicht 10 Spielsteine und dann muss jeder Gegner halt 30 Karten in den Friedhof legen. Man muss dann auch ein bisschen aufpassen, weil wenn der Gegner was mit dem Friedhof vorhat, dann kann der Schuss natürlich wirklich auch nach hinten losgehen. Zum Beispiel mit der nächsten Karte, die 7. Karte, und zwar Feindselige Verhandlungen. Kostet 3 und schwarz, ist ein Spontanzauber und sagt, schicke die obersten 3 Karten deiner Bibliothek als verdeckten Haufen ins Exil und schicke dann die obersten 3 Karten deiner Bibliothek als einen anderen verdeckten Haufen ins Exil. Schau dir die Karten beider Haufen an und decke dann einen davon auf. Ein Gegner bestimmt einen Haufen. Nimm ihn auf deine Hand und lege den anderen auf deinen Friedhof. Du verlierst 3 Lebenspunkte. Ja, diese Karte macht natürlich vor allem dann Sinn, wenn man auch den Friedhof exzessiv ausnutzen kann. Also für alle Decks, die mit zum Beispiel mit ihrem Commander Zugriff auf ihren Friedhof haben, ist die Karte natürlich super. Die sagt einfach, für 4 Mana ziehe 6 Karten und als Instant, also als Spontanzauber, kann man das quasi auch im gegnerischen Zug spielen. Finde ich eigentlich auch sehr interessant. Muss man ein bisschen ausprobieren, aber ich denke immer, für 4 Mana ist es eigentlich schon voll in Ordnung. Und solange jetzt das eure Spielgruppe nicht CEDH spielt, also kompetitiv spielt, denke ich, ist die eigentlich super. Also wie gesagt, wenn sie ins Deck reinpasst. Als Nummer 6 habe ich eine Kreatur wieder, und zwar den Kolonnenverteiler. Kostet 5, ist eine Artefaktkreatur, Konstrukt, hat 4-6 und hat zu Beginn deines Endsegments und falls du 2 oder mehr andere Kreaturen kontrollierst, ziehe eine Karte. Und für 3 und ein weißes sagt es, erzeuge einen 1-1 farblosen Soldat-Artefakt-Kreaturen-Spielstein. Immer noch, deutsche Sprache ist super. Und hat eben noch Exhumieren für 2 farblos und 2 weiß. Ja, und das macht im Prinzip mehrere Dinge. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das in Decks, die auf Spielsteine gehen, gut funktionieren kann. Eben weil man auch damit selber Spielsteine kreieren kann. Aber es zieht auf jeden Fall im gleichen Zug, wo man spielt, noch zumindest eine Karte. Und das ist für Weiß immer so eine Sache, in Weiß Karten ziehen. Da wurde jetzt schon sehr, sehr viel gemacht, womit man mit einer gewissen Bedingung erfüllt eine Karte ziehen kann. Was eben jetzt bei dem Kolonnenverteiler auch wieder der Fall ist. Mal sehen, wie sich die spielen wird, aber ich finde vor allem jetzt in Decks, die sagen, ich will Spielsteine spielen und ich habe immer mehrere Kreaturen draußen, ist es halt auf jeden Fall garantiert eine Karte in dem gleichen Zug, wo man diese eben noch spielt, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Also würde ich jetzt zumindest so sagen. Und auf Platz 5, wo wir jetzt kommen, ist eine Karte, die ich spiele ein Format, das nennt sich Artisan Commander oder es geht zumindest in die Richtung. Und das ist entstanden, also warum ich mir davon ein Deck gebaut habe, durch eine Spielgruppe aus meiner Heimat, weil sie gerne, ja, ich hatte mal ein paar Decks mitgenommen, die ein paar teurere Karten dabei hatten oder halt auch Kombos und irgendwann wurde dann einfach mal gefragt, ob man sich vielleicht irgendwie Decks bauen möchte, wo nur Commons, also häufige oder nicht so häufige Karten drin sein können. Und hatte tatsächlich den meisten Spaß, diese Decks zu bauen. Es gab noch eine weitere Beschränkung, die war eben für 10, nicht, die Karten dürfen nicht teurer als 10 € sein. Und dafür wäre diese Karte bestimmt ganz cool. Und zwar Symmetrie-Matrix für 4 Mana ein Artefakt und sagt immer, wenn eine Kreatur, deren Stärke gleich ihrer Widerstandskraft ist, unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, kannst du 1 bezahlen. Falls du dies tust, ziehe eine Karte. Genau, das spielt auch wieder ein bisschen so mit in diese Masche. Man will viele Kreaturen spielen. Wenn man jetzt beispielsweise ein Deck spielt, sogar was Kreaturspielsteine wieder macht. Meistens sind das ja Kreaturen, die gleich Angriff und Widerstand haben. Dann kann man für ein Mana halt eine Karte ziehen. Das ist auch noch universell, weil das halt eben für jede Farbe geht. Man kann das in jedem Deck spielen, theoretisch. Deswegen finde ich die eigentlich ganz interessant. Also, wenn ich mir ein weiteres Artisan-Commander-Deck bauen würde, würde ich, und das mit Kreaturen funktioniert, würde ich das auf jeden Fall reintun. Natürlich jetzt nicht für die stärksten Decks, der beste Kartenzieh-Automat, aber ich finde sie eigentlich schon ganz cool. Vielleicht beim nächsten Deck, was ich baue, werde ich das mal berücksichtigen. Dann auf Platz 4 habe ich eine Karte, die sehr stark gehypt worden ist, die in Leaks auch falsche Mana-Kosten ge gezeigt hatte, was natürlich dann ein bisschen zu stark gewesen wäre. Und zwar geht es um Myrel, Shield von Argivia. Kostet 3 und weiß und ist eine legendäre Kreatur. Mensch, Soldat, hat 3/4 und hat während deines Zuges können deine Gegner keine Zaubersprüche wirken oder Fähigkeiten von Artefakten, Kreaturen oder Verzauberungen aktivieren. Und immer wenn Myrel Shield von Argivia angreift, erzeuge X 1/1 farblose Soldat, Artefakt, Kreaturspielsteine, wobei X gleich der Anzahl an Soldaten ist, die du kontrollierst. Kann man auf jeden Fall auch als Commander spielen. Ich finde sie auch so eigentlich spannend, weil vor allem jetzt weiß ist eher eine anfälligere, sag ich mal, Farbe. Vor allem, wenn sie jetzt nur in weiß ist. Also man keinen Zugriff auf andere Farben hat in einem Commander-Deck. Und man möchte eben seinen Zug durchziehen, ohne dass man jetzt unheimlich viele Unterbrechungen durch Gegner bekommt, durch Removal-Spells, Counter-Spells oder was auch immer. Dann kann man eben diese Karte spielen und hat einen guten Schutz vor Gegnern, würde ich sagen, in seinem eigenen Zug. Zieht natürlich auch ein bisschen Hass vom Spiel, weil man natürlich dann nicht mehr reagieren kann als Gegner und weil eben auch dieses, naja, wenn man diese Kreatur angreift und vor allem sie nicht danach stirbt, wenn man vielleicht noch irgendwelche also Zauber hat, um sie zu beschützen, dann kann man natürlich auch hart eskalieren, weil man halt eben, ja, für jeden Soldaten halt einen weiteren Token macht, ein weiteres Spielstein. Das kann natürlich ordentlich reinknallen. Auf Platz 3 habe ich eine Karte, dessen Mechanik ich vorher so noch nicht gekannt habe. Macht aber auch Sinn, weil die Mechanik kam zum ersten Mal zum Vorschein in einem Set Verräter von Kamigawa von 2005 und hat das Mechanik Opfer, also jetzt nicht halt einfach nur Opfern, weil Opfern haben viele, aber in dem Fall hat das eine, ja, ich lese es einfach mal vor. Und zwar, es ist der Hochofen Höllendrache. Kostet 7 farblos und 2 rote. Ist eine Kreatur Drache, hat 5/5. Fliegend, Doppelschlag und Kreaturen haben Doppelschlag, solange sie deine Gegner angreifen. Und hat Artefakt Opfer. Das heißt, du kannst diesen Zauberspruch wirken, als ob er aufblitzen hätte, indem du ein Artefakt opferst und die Mana-Kostendifferenz zum geopferten Artefakt bezahlst. Mana-Kosten schließen die Farben mit ein. Ja, das heißt, man kann sagen wir mal, ein 5-Mana-Artefakt einfach opfern, beispielsweise auch dann eben im gegnerischen Zug. und muss dann halt keine 7 farblose und 2 rote Mana zahlen, sondern eben halt noch 2 farblose und 2 rote. Natürlich geht es mit anderen möglichen Mana-Kombinationen auch. Aber es kann halt eben nur die Mana reduzieren, die es halt eben auch hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das Beste finde ich an der Karte eigentlich, dass sie halt eben Aufblitzen bekommt, wenn man was opfert. Das heißt, es kann halt auch sehr, sehr gut sein, dass man die eben auch spielt, um Gegner auszunocken, die von anderen Gegnern angegriffen werden, die damit eben nicht rechnen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da viel Terror passiert auf dem Spieltisch, wenn man das eben einfach so schnell rausspielt, wenn man damit jetzt nicht so unbedingt rechnet. Es gibt ja ein paar andere Karten, die auch eben doppelten Schaden machen, wenn man, also wenn sie Gegner halt eben Schaden zufügen. Aber da kann man halt vor allem auch zum Beispiel Kreaturen wegbringen. Die Gegner sagt sich dann, ich blockiere einfach mal mit meiner Kreatur, ich brauche die eh nicht mehr unbedingt. Macht dann eben mit dem Doppelschlag die Kreatur, mit der der Gegner angreift, eben auch noch kaputt. Das kann natürlich ordentlich reinknallen und für viel Aha-Momente führen auf dem Spieltisch. Und das finde ich sehr, sehr witzig. Auf Platz 2 habe ich eine Karte, die habe ich zum Glück auch schon gezogen auf dem Pre-Release. Konnte sie noch nicht zum vollen Effekt einsetzen. Und zwar geht es um die durchgedrehte Milbe. Kostet ein farbloses. Und ist ein Artefakt-Kreatur Insekt. 1-1 und wenn die durchgedrehte Milbe stirbt, erhältst du 2 Lebenspunkte dazu. Dann für ein grünes, opfere die durchgedrehte Milbe. Schicke eine Nicht-Kreatur-Artefakt oder eine Nicht-Kreatur-Verzauberung deiner Wahl ins Exil. Ja, erstmal muss man dran denken, man kann damit keine Kreaturen wegbekommen, die den Artefakt-Archetyp mit drin haben, aber man kriegt halt eben sonst alle Artefakte oder Verzauberungen weg. Und das Wichtige dabei ist, man schickt sie ins Exil. Es gibt andere Karten, die auch sagen, dass man opfern kann und dann eben eine Artefakt oder Verzauberung zu zerstören. Also dann können sie halt auch Kreaturen erwischen und das geht halt bei ihr nicht. Aber man kann sie dafür nicht ins Exil schicken. Und wenn man dann zum Beispiel noch einen garstigen Commander dazu spielt, der zum Beispiel Muldrota, die Gräberflut, kostet 3 farblos, schwarz, grün, blau, legendäre Kreatur, Elementarwesen, Avatar, 6-6 und sagt, während jedes deiner Züge kannst du aus deinem Friedhof ein Land spielen und pro Typ bleibender Karten je einer bleibenden Karten Zauberspruch wirken. Ja, und dann kann man quasi jeden Zug die durchgedrehte Milbe zurückholen und dem Gegner noch irgendwas wegnehmen. Ja, ich denke auch nur in dem Sinn macht sie richtig viel Sinn, wenn man eben es irgendwie ausnutzen kann, dass man sie mehrmals wieder zurück aufs Spielfeld bringt und dann eben wieder opfert. Und ja, ist es echt mies, aber ich würde sie auf jeden Fall in so einem Deck mit reintun, einfach aus dem Effekt. Ich meine, sie kostet einen farblos, das heißt, deswegen kann man sie ja schon generell immer spielen. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Man bekommt noch 2 Leben dazu, so als nettes Gimmick. Finde ich auch sehr spielbar, sollte man es vielleicht überlegen, wenn man solche Friedhof-Decks spielt. So, und auf meiner Platz Nummer 1, und zwar ist die Ikonoklastin vom dritten Pfad. Kostet blau und rot, sein Kreatur, Mensch, Mönch, hat 2-1 und sagt, immer wenn du einen Nicht-Kreatur-Zauberspruch wirkst, erzeuge einen 1-1 farblosen Soldat-Artefakt-Kreaturenspielstein. Ja, die Leute, die vielleicht schon die zweite Mana-Entzug-Podcast-Folge gehört oder gesehen haben, wissen, ich habe ein Commander-Deck, worauf ich sehr stehe, weil das einfach Spaß macht zu spielen. Und zwar geht es um Brudiklat Telkor Ingenieur. Ich werde mal vorlesen für die, die ihn nicht kennen. Und zwar kostet 4 farblos, blau und rot. Ist eine 4-4, legendäre Artefakt-Kreatur, Handwerker, sagt Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst, haben Eile. Und zu Beginn deines Kampfes in deinem Zug erzeugst du einen 2-1 blauen Mühe-Artefakt-Kreaturenspielstein. Dann kannst du einen Spielstein bestimmen, den du kontrollierst. Falls du dies tust, wird jeder andere Spielstein, den du kontrollierst, zu einer Kopie des bestimmten Spielsteins. Ja, und die Ikonoklastin passt einfach super in dieses Deck. Erstens mal macht es bei jedem Nicht-Kreaturzauber einen Spielstein. Das unterscheidet sie von anderen Karten, die das vielleicht nur bei spontanen Zaubern oder Hexereien können. Aber sie macht eben auch einen Artefakt-Spielstein, was wiederum relevant für Brudiklad ist oder generell für andere Artefakt-Decks, würde ich mal sagen. Also sehr, sehr stark. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Karte vielleicht in Turnierformaten auch irgendwo auftauchen wird. Einfach für 2 Mana ist es halt schon, sag ich mal, früh spielbar und man kann halt eben darauf dann schnell noch aufbauen in späteren Zügen. Was eben auch eben gut für den Commander ist, den ich gerne spiele, man baut eben sein ganzes Spielfeld auf mit der Zeit, weil für 6 Mana kann man ja den Commander erst spielen, das ist relativ spät im Spiel. Und bis zu dem Punkt, wo man halt eben kommt, kann man das ganze Spielfeld voll zupflastern mit kleinen 1/1-Kreaturen und im richtigen Moment dann eben eine 6/6-Flieger zum Beispiel kopieren, um dann die Gegner zu überrennen mit allen. Und ja, ich finde die einfach super. Vielleicht habt ihr auch Ideen, wie man die noch weiter ausnutzen kann. Ich weiß, es gibt noch zum Beispiel eine weitere Karte, eine Saheli Planeswalker aus War of the Spark, wenn ich mich recht erinnere. Es war eine Uncommon. Und die hat eben die gleiche Fähigkeit bei Nicht-Kreatur-Zaubern, bekommt man, glaube ich, ein Konstrukt, eine 1/1-Kreatur, Artefakt-Spielstein. Ich weiß gerade nicht mehr den Namen davon. Auf jeden Fall ist es ziemlich gut, aber je früher man das eben machen kann, weil es eben günstig ist, desto besser. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass das wirklich relevant ist. Aber jetzt würde mich interessieren, was sind denn eure Lieblingskarten von Krieg der Brüder? Wart ihr schon auf einem Pre-Release gewesen oder habt ihr vor, das Deck noch mit Freunden zu spielen oder das Set mit Freunden zu spielen oder habt ihr euch da auch die Commander-Decks geholt? Mich würde das sehr brennend interessieren. Schreibt es gerne mir in die Kommentare oder kommentiert einfach auf der Plattform eurer Wahl. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir gerne auf Instagram, Facebook, überall, wo ihr mich finden könnt. Oder abonniert und teilt auch das Video auf YouTube hier. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.